Ja, vielen Dank an die Band für diese schöne Lobpreismusik. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu können, hier bei euch. Ich habe meine Predigt überschrieben mit der Frage, wofür lebst du und was ist ein Leben, für das es sich wirklich zu leben lohnt? Die Welt bietet uns sehr viele Möglichkeiten, wofür wir unser Leben investieren können. Ich denke, noch nie hatte eine Generation so viele Auswahlmöglichkeiten wie wir heute. Wir haben eigentlich eine freie Berufswahl. Es gibt an den Universitäten sehr, sehr viele verschiedene Studiengänge. Wir haben auch eine freie Wohnortswahl. Es gibt noch nie dagewesene Reisemöglichkeiten. Sehr viele Freizeitbeschäftigungen. Kurz gesagt, wir haben ein großes Angebot an Dingen, wofür wir unser Leben investieren können. Die heutige Gesellschaft ist auch sehr geprägt vom Individualismus. In erster Linie geht es darum, sich selbst zu verwirklichen. Ich denke, das sehen wir überall. Vielleicht gibt es Menschen in deinem Umfeld, die dir Ratschläge geben, wie diese hier: Mach das, was dir Spaß macht, schau auf dich. Oder versuche nur, so viel Geld wie möglich zu verdienen und dann wirst du bestimmt ein erfülltes und glückliches Leben haben. Wenn du diesen Ratschlägen folgst, dann wirst du mit der Zeit merken, dass weder das Geld noch der kurzzeitige Spaß dein Herz wirklich erfüllen wird, sondern du wirst irgendwie immer innerlich etwas leer bleiben. Zu dieser Erkenntnis sind auch schon sogar einige Hollywood-Stars gekommen oder andere berühmte Persönlichkeiten, die eigentlich vielleicht alles erreicht haben beruflich, was sie sich gewünscht haben, was sie sich geträumt haben, aber an der Höhe ihrer Karriere doch gemerkt haben, dass sie das doch nicht erfüllt. Und auch in meinem Leben war es so, ich habe vorhin erzählt, ich habe bei Bayern München gespielt, seit dem Alter von 14 Jahren, und ich habe gesagt, ich bin dann mit 17 Jahren zum Glauben gekommen, und in der Zeit davor war es auch so, ich hatte eigentlich alles, was ich mir gewünscht hatte. Ich habe beim großen Verein Fußball gespielt, das war mein Traum, und es hat mir auch Freude bereitet, aber es hat mir keine bleibende Erfüllung geschenkt. Und ich habe mich damals Fragen gestellt, wie was der Sinn eigentlich meines Lebens ist. Ich weiß nicht, wie du heute hierher gekommen bist. Vielleicht bist du von Nöten, Enttäuschungen und auch vielleicht von Sinnlosigkeit geplagt. Du fühlst dich innerlich leer und fragst dich, ob es vielleicht nicht etwas Größeres gibt, für das es sich zu leben lohnt. Ich denke, in unserer heutigen Zeit geht es vielen Menschen so. Vielleicht fragst du dich auch heute hier, wie ich damals, als ich 17 Jahre alt war, was der Sinn meines Lebens ist oder wofür es sich wirklich zu leben lohnt. Und da komme ich zu der Frage nach der Bestimmung, nach der eigentlichen Bestimmung von uns Menschen. Ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage und es ist gut, wenn man sich diese Frage stellt. Ich habe dir ein Beispiel mitgebracht. Stell dir vor, du hast Geburtstag. Du bekommst von einem guten Freund oder einer guten Freundin ein modernes elektronisches Gerät. Du freust dich sehr, es sieht echt gut aus. Aber wenn du ehrlich bist, hast du keine Ahnung, zu was es fähig ist, was du damit anfangen kannst. Meine Frage an dich ist, wie wirst du es erfahren? Ich hoffe, dass du relativ schnell auf die Idee kommst, die Verpackungsbeilage zu lesen vom Hersteller, weil er hat das Gerät erschaffen und er weiß auch, zu was es zu gebrauchen ist. Und warum erzähle ich das? Ich denke, dass bei uns Menschen genauso ist. Wenn wir uns fragen, was die eigentliche Bestimmung unseres Lebens ist, dann müssen wir uns einen Hersteller fragen. Und das ist Gott. Vielleicht haben wir keine Verpackungsbeilage, aber Gott hat uns sein Wort gegeben und in seinem Wort finden wir eine Antwort darauf. Im Psalm 139, ab Vers 13, perfekt, da steht: Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Lass mich dir sagen, du bist kein Produkt des Zufalls. Der allmächtige Gott hat dich erschaffen, weil er dich wollte. Du bist von ihm geplant. Aber Gott hat uns nicht einfach nur so erschaffen, sondern in seinem Wort sagt uns, dass er uns sogar in seinem Ebenbild erschaffen hat. Das lesen wir im ersten Kapitel der Bibel, in 1. Mose Kapitel 1, ab Vers 26 genau. Da steht: Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Diese Wahrheit gibt uns Menschen eine einzigartige Würde. Doch jetzt stellt sich die Frage, was bedeutet es eigentlich, dass wir im Ebenbild Gottes erschaffen sind? Zum einen können wir in der Bibelstelle lesen, dass Gott uns den Auftrag gegeben hat, über die Erde zu herrschen. Und wir sind sozusagen Gottes Stellvertreter hier auf dieser Erde. Außerdem sind wir dazu erschaffen von Gott, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Und Gott hat uns erschaffen, um zu seiner Ehre zu leben. Und das ist genau das Problem. Weil wenn wir ehrlich sind und wenn wir in die Gesellschaft schauen und auch in unser eigenes Herz, dann merken wir, dass wir nicht zur Ehre Gottes leben möchten, sondern wenn wir ehrlich sind, zu unserer eigenen Ehre. Wir sind alle egoistisch. Das sagt sogar die Heilige Schrift. Im dritten Kapitel des Römerbriefs ab Vers 10 heißt es: Dasselbe sagt schon die Heilige Schrift. Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut, kein einziger. Ihre Worte bringen Tod und Verderben, durch und durch verlogen ist all ihr Reden. Und was über ihre Lippen kommt, ist bösartig und todbringend wie Schlangengift. Ihr Mund ist voller Flüche und Gehässigkeiten. Sie sind schnell bereit, Blut zu vergießen. Sie hinterlassen eine Spur der Verwüstung und des Elends. Den Weg zum Frieden kennen sie nicht, denn sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Das ist ein wirklich sehr hartes Urteil Gottes über den Menschen an dieser Stelle. Aber ich denke, wenn man auf die Weltgeschichte zurückschaut, aber auch wenn man das aktuelle Weltgeschehen betrachtet, dann müssen wir zugeben, ist es auch ein sehr ehrliches Urteil über den Menschen. Es entspricht der Wahrheit. Möglicherweise denkst du jetzt, ja, das stimmt, es gibt viel Ungerechtigkeit hier auf dieser Erde, es gibt Krieg, es gibt viel Egoismus, aber mit dieser Bibelstelle sind eher die Menschen gemeint, die große Verbrechen begehen. Du denkst, dass du eigentlich ein ganz guter Mensch bist, der niemanden etwas Böses will, der niemanden verletzen möchte und schon gar nicht töten. Du bist vielleicht mit dir selbst zufrieden, denkst, du führst ein moralisch gutes Leben und siehst dich eigentlich gar nicht als schuldig vor Gott. Aber lass mich dir eines sagen, die Bibel ist in diesem Punkt noch. Genau, die Bibel ist in diesem Punkt sehr klar. Es heißt, alle Menschen sind Gott ungehorsam. Es gibt keine Ausnahme. Vielleicht hast du noch keine Menschen körperlich schwer verletzt und auch nicht getötet. Aber wenn du ehrlich zu dir selber bist, dann hast du wohl schon sehr wohl Menschen mit deinen Worten verletzt. Also wenn ich mein Leben betrachte, dann ist das auf jeden Fall so, dass ich in vielerlei Hinsicht schuldig geworden bin, wenn ich ehrlich zu mir selber bin. Und Jesus geht sogar noch weiter. Er sagt, allein wenn du zornig auf jemanden bist, dann bist du schon schuldig vor Gott, weil du eigentlich in Gedanken den Menschen schon Schlechtes willst. Wir lesen in Matthäus Kapitel 5, ab Vers 21 dazu. Da spricht Jesus: Wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht gestellt werden. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat, und wer ihn verflucht, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Es sind wieder sehr, sehr harte Worte, aber Jesus spricht diese Worte, weil er uns Menschen unendlich liebt. Und deswegen sagt uns in seinem Wort nicht einfach nur das, was wir hören möchten, sondern er sagt uns wirklich die Wahrheit. Und ich glaube, es ist für uns auch in der heutigen Zeit sehr wichtig, dieser Wahrheit ins Auge zu sehen, dass wir Menschen schuldig sind vor Gott und dass wir Vergebung brauchen. In der Stelle vorher im Römerbrief wurde auch deutlich, dass bereits eine Lüge ausreicht, um vor Gott schuldig zu werden. Und spätestens in diesem Punkt denke ich, dass kein Mensch in diesem Raum, kein Mensch auf der ganzen Welt behaupten kann, dass er noch nie gelogen hat. Und unser Ungehorsam und unsere Schuld, die trennen uns von Gott. Und deshalb können wir auch nicht zu seiner Ehre leben. Doch das Schöne ist, dass Gott aktiv wurde. Gott ließ uns nicht in diesem hoffnungslosen Zustand. Weil er uns so sehr liebt, hat er Jesus Christus auf diese Erde geschickt, damit er für unsere Schuld bezahlt. Und zwar am Kreuz von Golgatha vor über 2000 Jahren. Durch Jesus können wir wieder mit Gott versöhnt sein und durch Jesus können wir wieder gemäß unserer eigenen Bestimmung leben. Wir können wieder in Gemeinschaft mit Gott sein. Jesus Christus allein ist der Weg zu Gott. Nun gibt es sehr, sehr viele Bibelstellen, die das Erlösungswerk von Jesus am Kreuz genauer beschreiben. Wenn wir die jetzt alle betrachten würden, dann wären wir noch eine Zeit hier. Deswegen habe ich jetzt mich auf zwei beschränkt, zwei sehr zentrale. Der erste Vers ist der wohl bekannteste im gesamten Neuen Testament, in Johannes 3, Vers 16. Da steht: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und die zweite Stelle ist wieder im Römerbrief, in Kapitel 3, ab Vers 22. Ist nochmal so ein bisschen eine Zusammenfassung von dem, was wir bisher betrachtet haben. Da heißt es: Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Und so ist es Gottes Plan, dass wer seine Schuld vor Gott bekennt und Jesus Christus als persönlichen Retter annimmt, dieses Erlösungswerk am Kreuz, dieses Geschenk annimmt, ein neuer Mensch wird. Die Bibel bezeichnet diesen Vorgang, wenn man zum Glauben an Jesus kommt, wenn man sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt, auch mit der Wiedergeburt. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, heißt es: Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr dasselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich liebe diesen Vers, weil das genau in meinem Leben geschehen ist. Als ich 17 Jahre alt war und mir Fragen gestellt habe über den Sinn des Lebens und einfach auch auf der Suche war nach Gott, da hat er sich von mir finden lassen, und durch das Lesen der Bibel durfte ich verstehen, dass Gott mich gemacht hat, dass ich jedoch schuldig geworden bin vor Gott aufgrund meiner vielen Fehler, aber auch, dass Jesus Christus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist, ganz persönlich. Und das ist das Schönste, was in meinem Leben passiert ist. Es ist wirklich, wie es in diesem Vers steht. Mein altes Leben war vorbei, ich bin ein neuer Mensch geworden. Wenn man das selber nicht erlebt hat, dann hört sich das vielleicht schwierig zu glauben an, aber es ist einfach Realität. Und es gibt Millionen von lebendigen Zeugnissen, die sich hier auf der Erde zu Jesus bekennen und genau das Gleiche berichten können. Und das ist auch, was Gott möchte. Gott gibt jedem, der an Jesus glaubt, ein neues Herz, sodass er nun in der Lage ist, mit Hilfe des Heiligen Geistes auch ein Leben zu führen, das ihn ehrt, das gemäß der eigentlichen Bestimmung des Menschen auch ist, wieder in Gemeinschaft mit Gott durch Jesus. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, was ist ein Leben, für das es sich wirklich zu leben lohnt? Was ist ein Leben, das bleibende Erfüllung gibt? Und ich habe erfahren persönlich, dass mir die Dinge, wo ich dachte, dass sie mir Erfüllung geben, wie der Fußball oder auch wie Beziehungen, was auch immer, das nicht tun konnten, sondern allein wieder in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Und ich möchte es noch 4 Aspekte nennen, was ein Leben zur Ehre Gottes zu führen beinhaltet. Weil, wie ich gesagt habe, das ist unsere eigentliche Bestimmung. Und wenn wir Christen geworden sind, dann müssen wir nicht mehr nur für uns selbst leben, sondern wir können wirklich zur Ehre Gottes leben. Der allmächtige Gott möchte uns gebrauchen, damit Menschen ihn auch kennenlernen können, damit wir ein Licht in dieser Welt sind. Gott möchte uns gebrauchen, seine Pläne in dieser Welt umzusetzen. Und da muss ich dich fragen, gibt es etwas Größeres, für das es sich zu leben lohnt? Der erste Aspekt ist dazu 1. Korinther 10, 31, das habe ich nicht auf die Folie gemacht, aber das lese ich vor. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das schreibt der Apostel Paulus an die Christen in Korinth im Neuen Testament. Und es zeigt uns, dass Gott von uns möchte, dass wir zu seiner Ehre leben und dass wirklich nicht nur die großen Sachen oder nur sonntags, sondern dass wir wirklich alltägliche Dinge alles zu seiner Ehre tun, sogar essen und trinken. Vielleicht fragst du dich, wie man zur Ehre Gottes essen oder trinken kann. Indem man Gott für seine Versorgung dankt, auch wenn wir vielleicht hier in Deutschland denken, dass es selbstverständlich ist, immer genug zu essen und zu trinken haben, so ist es das ganz gewiss nicht. Außerdem können wir Gott danken, dass er unseren menschlichen Körper so perfekt erschaffen hat, dass er auch die Nahrung so gut verarbeiten kann. Wir sind ein Meisterwerk aus Gottes Hand. Oft vergessen wir das im Alltag, auch mir geht es so. Aber wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, wie perfekt der menschliche Körper eigentlich von Gott gemacht ist, ist es echt ein großer Grund, ihm auch dankbar zu sein. Der zweite Aspekt eines Lebens zur Ehre Gottes ist auch, dass wir die gute Nachricht von Jesus Christus an andere Menschen weitergeben. Als Christen haben wir die beste Botschaft dieser Welt. Es ist die einzige Botschaft, die Menschen retten kann. Und wenn du dich als Christ bezeichnest, wenn du es erlebt hast, dass Jesus dein Leben neu gemacht hat, dann möchte er dich als Botschafter in dieser Welt gebrauchen. Er möchte dich dazu gebrauchen, dass andere Menschen von seiner Liebe erfahren. Und nun stellt sich die Frage für jeden ganz persönlich: Nimmst du diesen Auftrag an? Liegt es dir wirklich am Herzen, dass andere Menschen Jesus Christus kennenlernen und dadurch ewiges Leben erlangen? Der dritte Aspekt eines Lebens zur Ehre Gottes ist auch, dass man Gott sein ganzes Herz hingibt. Gott möchte, dass wir ihn nicht nur mit unseren Worten ehren, sondern er möchte, dass wir ihn auch durch unsere Taten ehren. Gott möchte unseren Charakter formen, er möchte, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden und so auch durch unsere Handlungen Gottes Liebe weitergeben können. In der Bibel lesen wir von den Früchten des Heiligen Geistes, die Gott in unserem Herzen wachsen lassen möchte. Dazu Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind wirklich erstrebenswerte Eigenschaften. Und wenn wir am Anfang die Frage gestellt haben, was für ein Leben uns wirklich erfüllt, dann denke ich, dass es ein Leben ist, das geprägt ist von diesen Früchten des Heiligen Geistes. Und Gott möchte uns so ein Leben schenken. Und wenn du von Herzen an Jesus glaubst, dann bitte Gott im Gebet, dass er diese Früchte des Heiligen Geistes in deinem Herzen auch wachsen lässt, damit du wirklich zu seiner Ehre leben kannst, deine eigentliche Bestimmung. Und der vierte Aspekt ist, dass Gott auch möchte, dass wir ihn durch unsere Gaben und Talente ehren, die er uns gegeben hat. Gott möchte, dass wir nicht 50%, auch nicht 80% geben, sondern er möchte, dass wir voller Leidenschaft 100% geben, um die Gaben und Talente, die er uns gegeben hat, zu seiner Ehre einzusetzen. Ich muss euch persönlich sagen, dass seitdem ich an Jesus glaube, ich noch viel mehr motiviert bin, wirklich hart zu trainieren, auch im Fußball, weil ich nun nicht nur zu meiner eigenen Ehre spiele, sondern vor allem zur Ehre Gottes. Ich möchte euch wirklich ermutigen, die Bibelstellen, die wir gelesen haben, auf euch wirken zu lassen und wirklich Jesus ernst zu nehmen und auch das Wort Gottes ernst zu nehmen. Zum Schluss möchte ich euch noch eine Videonachricht zeigen von meinem Freund Eduard Löwen. Er spielt nicht bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth, sondern beim anderen Verein, bei Nürnberg. Wir sind trotzdem Freunde. Er ist auch Teil unseres Sportler-Bibelkreises. Genau, seit etwas über einem Jahr. Und er hat das auch erlebt, dass Jesus sein Leben komplett neu gemacht hat. Und möchte euch auch noch kurz erzählen, was es für ihn bedeutet, auch zur Ehre Gottes Fußball zu spielen.